Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der Journalistin Edith Meinhardt über ihr neues Buch Kop und Che, wie ein Tschetschene und ein Polizist zu TikTok-Stars wurden. Es ist erschienen im Mandelbaum Verlag. Edith Meinhardt wurde für ihre Sozialreportagen zuletzt beim Magazin Profil vielfach ausgezeichnet und sie erzählt in diesem Buch die gemeinsame Geschichte von Ahmed, einem tschetschenischen Jugendlichen, und Uwe, einem Polizisten, der ursprünglich aus der Steiermark kommt und jetzt in Wien lebt und arbeitet. Und so viel sei verraten, es ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte. Liebe Edith, herzlich willkommen bei Aufnahmebereit. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Danke, freue mich auch sehr.
Ja, liebe Edith, ich möchte dir als erstes eine Frage stellen, die du wahrscheinlich schon in hundertfacher Ausführung und Variation beantworten musstest, aber ich erlaube mir, so von Autorin sie trotzdem zu stellen, weil ich glaube, dass gerade für so ein langes und umfangreiches Projekt, wie es ein Buch halt ist, die Motivation im Hintergrund, dieser Ursprungsgedanke, den man hatte, bis man überhaupt zu diesem Buch gelangt ist, schon sehr wichtig ist, weil diese Motivation trägt einen ja durch. Und deshalb frage ich dich, wie es zu diesem Buch kam. Also wie kam es dazu, dass du Uwe und Ahmed kennengelernt hast, aber wie entstand auch konkret die Idee, das Ganze jetzt nicht einfach nur, unter Anführungszeichen, in einem Artikel für ein Magazin abzuhandeln, sondern in einem ganzen Buch?
Der Ursprungsfunke war relativ impulsiv. Ich habe den Ahmed am 3. November 2020, einen Tag nach dem Terroranschlag, getroffen, und zwar in der Extremismusberatungsstelle. Ich war damals als Journalistin, so wie viele Kolleginnen und Kollegen, unterwegs, um die dschihadistischen Hintergründe und die Szene in Wien zu verstehen und zu recherchieren, warum es zu diesem Anschlag gekommen ist. Und das ganze Land war noch im Schock. Und da saß auch der Ahmed, den ich von einer früheren Geschichte schon kannte, weil er selbst in der dschihadistischen Szene tief drinnen war. Und ich habe ihn damals sinngemäß gefragt, warum die tschetschenische Einwanderung so speziell ist. Ich habe als Journalistin wirklich 20 Jahre lang Migrationsgeschichten gemacht und habe viele Einwanderungsbewegungen vom Ankommen, also Bosnien bis zu den einzelnen Etappen, Flüchtlingsdasein, dann die erste Wohnung, die ersten aufpoppenden Traumatisierungen und dann am Arbeitsmarkt Fuß fassen, als Journalistin begleitet. Und bei den Tschetschenen habe ich immer das Gefühl gehabt, die Diaspora hinterlässt überhaupt keine Spuren in der Gesellschaft. Die Tschetschenen sind auch vor 20 Jahren gekommen und haben eigentlich, wenn überhaupt, dann ein bisschen salopp gesagt, bei der Polizei und bei den Jugendsozialarbeitern Spuren hinterlassen. Und ich habe den Ahmed sinngemäß gefragt, warum ist das so? Und er hat gesagt, damals 21, wir sind seit 500 Jahren im Krieg. Und es hat mich, was mir gar nicht so oft passiert, zuerst einmal sprachlos gemacht. Und dann habe ich gesagt, schreiben wir ein Buch. Ich wusste schon ein bisschen was von seiner sehr ungewöhnlichen Geschichte. Und er hat ebenso impulsiv, glaube ich, gesagt, ja. Und dann haben wir uns nächsten Tag im Lockdown im Stadtpark auf einer Bank frierend getroffen. Und ich habe damals zu ihm gesagt, das Buch wird eine Reise, wir werden beide nicht wissen, wo wir da rauskommen. Aber es wäre am Anfang auch gleich zu klären, wie ehrlich er sein will. Ich wusste schon, dass er viele Geschichten hat, die man nicht gern erzählt. Also Kriminalität, früh ins Gefängnis gekommen, dann sich radikalisiert. Und er hat gesagt, ich will total aufrichtig sein, weil ich möchte, dass die Österreicherinnen und Österreicher verstehen, warum ein netter 13-jähriger Bursch plötzlich kriminell wird. Plötzlich unter Anführungszeichen. Und mit meinem Hintergrundwissen, was die tschetschenische Geschichte ist, was seine Geschichte ist, habe ich gewusst, das ist mehr als eine Magazingeschichte. Der Uwe, der Grätzl-Polizist, war da noch gar nicht am Horizont. Also das hat sich erst im Laufe der Arbeit an dem Buch entwickelt.
Also es war schon stark der Ahmed, der da irgendwie den Impuls dazu gegeben hat, zu schauen auf diese konkrete, ich mag den Begriff Community nicht so gerne, aber im Grunde geht es natürlich schon auch darum, dass seine Geschichte ein bisschen exemplarisch auch dafür stehen kann, wie es vielen anderen tschetschenischen Jugendlichen, jungen Erwachsenen auch geht, wobei er seine Geschichte noch einmal einen ganz speziellen Spin dann genommen hat, weil er ist ja eigentlich in sehr, sehr frühen Jahren, muss man sagen, ich glaube mit 13, 14, kriminell geworden, so ein bisschen die klassische Geschichte, auch in eine Gruppe hineingeraten. Das Ganze hat dann auch mit teilweise Ablehnungs-, Diskriminierungserfahrungen der Mehrheitsgesellschaft zu tun, mit dieser schwierigen Zeit des Ankommens, die er erlebt hat, als Flüchtlingskind damals und so weiter. Und er hat dann aber es geschafft, sich nicht, und da war er wirklich kurz davor, das zu tun, sich eben nicht der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen, sondern er hat den Absprung geschafft. Er hat diesen Neuanfang wirklich für sich geschafft und mitunter dann auch jetzt zu einem großartigen Erfolg führen können, weil er halt auf TikTok, man muss mal sagen, ein Star geworden ist. Was fandest du an seiner Lebensgeschichte so ganz besonders speziell, wo du gemerkt hast, okay, da ist wirklich sehr viel Stoff für ein Buch vorhanden?
Also das war mal zuerst er selbst, er als Person. Es eignet sich nicht jeder, in eine Sprecherrolle zu treten. Und er wollte die auch nicht. Aber er hat gewusst, es ist niemand anderer da. Und für mich steht der Ahmed schon da in einer Reihe mit Menschen, die zum allerersten Mal über eine schwere Krebserkrankung gesprochen haben oder über andere Tabuthemen und dadurch auch die Gesellschaft verändert haben. Weil gerade bei den migrantischen Communities gibt's eigentlich eher schon gar nicht Junge, die Sprecherrollen haben und auch wirklich bedeutsame Sprecherrollen haben. Wenn, dann sind das die älteren Etablierten in den Communities, oft die von Vereinen Nominierten. Und also das war mal seine Person. Er ist extrem charismatisch, er ist sehr gescheit und vor allem, er ist wirklich mutig. Und ich verwende das Wort nicht leichtfertig, weil in so einer Sprecherrolle und in einer Tabubrecherrolle zu sein, das erfordert sehr viel Rückgrat, sehr viel Mut und sehr viel Bereitschaft, sich aus dem Fenster zu lehnen und auch von vielen Seiten angegriffen zu werden. Also ich habe dieses Gegenüber gehabt, der sich verständlich machen wollte und ich wollte verstehen, also diese Konstellation war mal wichtig am Anfang. Und dann auch sein Vater. Also der ist ein sehr bemerkenswerter, beeindruckender Mann, der in der tschetschenischen Community so eine Streitschlichter-Persönlichkeit ist und aus ganz Europa angerufen wird, wenn Tschetschenen Konflikte haben. Das hat sehr viel auch mit der tschetschenischen Community und Geschichte auch zu tun, weil die Tschetschenen ja nie Zugang zu Institutionen hatten, denen sie vertrauen konnten. Aber ein sehr ausgefinkelte, also ausgetüftelte Verfahren haben, mit Konflikten umzugehen und die so einzuhegen, dass sie nicht blutig werden. Also es gibt eigentlich keine Stammesfäden, die Ethnie jemals wirklich so bedroht hätte.
Aber weil ja keine Option umgekehrt wäre, zur österreichischen Polizei zu gehen, nicht? Also genau. Die Option ist einfach aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten nicht vorhanden. Und deshalb ist es wichtig, dass das aus der eigenen Gruppe quasi so Mediatoren gibt, die dann auftreten können, genau. Die auch die Autorität haben wahrscheinlich.
Genau. Und das wiederum ist einerseits speziell tschetschenisch, wie du vorhin gesagt hast, aber auch nicht nur, weil das natürlich viele Einwanderer betrifft, dass sie Angst haben, zur Polizei zu gehen und nicht nur jetzt unberechtigt Angst, sondern tatsächlich auch oft sehr schlechte Erfahrungen machen, muss man leider sagen. Oder auch auf Behörden, bei Behördenwegen oder also immer wieder auf Rassismus stoßen oder so eine sehr herablassende Art, wenn Menschen sich nicht gut artikulieren können oder noch nicht gut artikulieren können. Und sein Vater, das ist schon für die Geschichte auch wesentlich, war eigentlich in der tschetschenischen Gemeinde jemand, von dem alle nicht geglaubt haben, dass ausgerechnet sein Sohn sich dem IS anschließen würde. Und er hat eigentlich den anderen Familien geholfen, die angerufen haben und gesagt, was sollen wir tun? Die Kinder drehen irgendwie durch, die fallen da im Internet irgendwelchen radikalen Predigern anheim und gehen in obskure Kellermoscheen. Und er hat dann gesagt, ja, mein Sohn auch. Und die sind fast aus allen Wolken gefallen. Und der Vater hat dann gesagt, seit im Internet die Radikalen die Jugendarbeit machen, sind wir Eltern abgemeldet. Aber gleichzeitig war seine starke Vaterbeziehung sicher ein wesentlicher Faktor, warum er dann letztlich kurz bevor er in den Bus nach Syrien eingestiegen ist, zurückgerissen wurde quasi vom Vater. Es ist auch eine dramatische Geschichte gewesen, wie das genau war. Aber das hat sicher auch damit zu tun, und es gibt ja Studien, dass gerade viele Migrantenkinder, Jugendliche schwierige Elternbeziehungen auch haben und viele IS-Ausreisenden keine Väterbeziehungen. Die Väter waren entweder abwesend oder haben in ihrer Rolle nicht funktioniert. Das ist bei ihm anders.
Welche Rolle würdest du sagen, hat neben möglicherweise vielen persönlichen Faktoren, die immer auch reinspielen bei Fragen von Radikalisierung, Extremismus und so weiter, welche Rolle hattest du den Eindruck, hat die Perspektive der Aufnahmegesellschaft auf die tschetschenische Community für die Radikalisierung Ahmeds gespielt? Also die eigenen Ablehnungserfahrungen, die er machen musste. Er hat ja umgekehrt schon noch positive Erfahrungen gemacht. Also gerade ganz am Anfang, wie er als Flüchtlingskind nach Österreich gekommen ist, gab es ja Menschen, die da waren, mit denen er, glaube ich, immer noch in Kontakt ist, die er als sehr, sehr positiv in Erinnerung hat. Aber auch als Heranwachsender, Schule etc. den Eindruck gewonnen, vielleicht nicht so ganz dazu zu gehören. Also es sind dann vielleicht gar nicht unbedingt die ganz radikal, wirklich rassistisch geprägten und offen rassistisch gelebten Ressentiments, sondern manchmal auch dieses diffuse Gefühl, so ganz einer von ihnen bin ich nicht und werde ich vielleicht auch nie sein. Was ist dein Eindruck, wie viel nimmt das an Rolle ein? Wie viel Rolle hat das gespielt für diese Abwendung von Ahmed von eigentlich allem, was ein Rechtsstaat, eine Demokratie verkörpert, bis hin zu sagen, ich schließe mich dann wirklich radikal jetzt der Gegenseite an und ich kämpfe eigentlich gegen diese Offenheit, diese Toleranz, die der Westen vermeintlich mir vorleben soll?
Ich glaube, die Rolle kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Der Boden war für die IS-Rekrutierer richtig aufbereitet. Also vielleicht ganz kurz von der Biografie, wie der Ahmed gekommen ist, hat er eben diese guten Erfahrungen am Anfang gemacht. Er war auch sehr gut in der Schule. Er hat sich, das ist fast harmlos ausgedrückt zu sagen, er hat sich nicht ganz dazugehörig gefühlt. Er hat sich überhaupt nicht zugehörig gefühlt, weil er eigentlich das Gefühl hatte, er schaut anders aus. Er war in einer Klasse mit Gastarbeiterkindern, aber die waren schon großteils in Österreich geboren und er war eigentlich in seiner Klasse der einzige Flüchtlingsbub und mit einer ganz anderen Geschichte. Es war relativ früh, es gab noch nicht so viele Tschetschenen damals. Aber das ist nicht so relevant, weil er hat sich trotzdem eingelebt und mit allen Schwierigkeiten und er war gut in der Schule. Und dann gab es einen Bruch, so mit 13, wie er in eine neue Schule gekommen ist und ganz offenen Rassismus erlebt hat. Also er hat dieses Beispiel, das erzählt er heute noch, und wenn er das erzählt, dann spürt man auch, wie viel Energie da noch drinnen ist und wie weh das ihm immer noch tut, dass er in Deutsch auf eine Schularbeit einen Einser gemacht hat und ein österreichisches Mädchen einen Dreier und die Lehrerin das mit dem Kommentar quittiert hat, an die Klasse gerichtet, wer von euch glaubt, dass der Ahmed geschummelt hat, und die Kinder mussten dann aufzeigen und sie hat beide Arme in die Höhe gegeben. Und das war der letzte Tropfen, der das Fass für ihn zum Überlaufen gebracht hat, weil er einfach das Gefühl gehabt hat, egal wie er sich anstrengt und wie sehr er sich bemüht, ein weißes Schaf zu sein, wie er das einmal ausgedrückt hat, wenn trotzdem alle immer nur das schwarze Schaf in ihm sehen wollen, dann ist er halt jetzt das schwarze Schaf, so wie Jugendliche halt dann in die Trotzhaltung gehen. Und dann hat er begonnen, Schule zu schwänzen. Und das ist ein vielleicht soziologisch oder sozialpsychologisch wirklich ein Marker, weil dort im Donauzentrum bei den Notausgängen haben sich die Schulschwänzerinnen da versteckt oder ihre Tage, ihre Vormittage um die Ohren gehaut. Und da hat er dann andere getroffen. Und das war dann eigentlich eine gemischte Gruppe, nicht eine tschetschenische. Deshalb ist es nicht nur eine tschetschenische Geschichte. Und mit Älteren, die schon ein bisschen dann in die kleinkriminelle Szene reingekommen oder schon drinnen waren, und die haben ihn dann quasi mit so einer Aufnahmeprüfung, er musste dann Ältere zusammenschlagen, in ihren Kreis aufgenommen. Und dann war er auf der Straße. Und das war der Beginn. Und dann kommen die schlechten Erfahrungen mit der Polizei dazu, die dann zuerst zu den Jugendlichen gesagt haben, seid ihr Tschetschenen? Aha, ja. Habt ihr wen ausgeraubt? Nein, haben wir nicht. Na, seid ihr Tschetschenen oder nicht? Also diese Zuschreibung dann auch von der Polizei, dann haben die natürlich Jugendliche, die haben dann auch eskaliert und dann haben sie angefangen, Sachbeschädigungen zu machen und so hat das begonnen. Und das alles war sicher wesentlich für die IS-Rekrutierer, weil das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, während der Arbeit an dem Buch, wie gut die mit Jugendlichen umgehen. Also ich habe durch die Aufrichtigkeit vom Ahmad und diese lange Arbeit mit ihm diesen Prozess der Radikalisierung das erste Mal so richtig nachvollziehen können. Und der hat dann eigentlich wirklich sehr an Dynamik im Gefängnis gewonnen, wo er mit dem quasi Begleittext gewaltbereiter Jugendlicher eingeliefert wurde. Dann, was auch sicher ein Systemfehler war, bei den Erwachsenen gelandet ist, nicht bei den Jugendlichen. Und die Justizwache und er haben dann wechselseitig eskaliert, wobei man dazu sagen muss, er ist der 14-Jährige gewesen und die Justizwache die sind Menschen mit Ausbildung, die eigentlich da zurücktreten sollten und eher deeskalieren. Das Gegenteil war der Fall. Und er wurde dann immer schlimmeren quasi Zellengenossen zugeteilt. Und bis hin dann zu polnischen Hooligans, wo er dann Angst hatte, in der Nacht ein Auge zuzutun. Und es gab sehr viel Gewalt. Und dann kam er zu den vermeintlich Schrecklichsten im Gefängnis. Das hat die Justizwache sicher nicht so gewollt. Aber im Endeffekt war es das, dass die IS-Leute in der Gefängnishierarchie eigentlich die Schlimmsten waren. Auch wie der Ahmad sagt, weil sie sich nicht brechen lassen haben. Und dann geht da die Tür auf in die Zelle und die sagen zu ihm, Habibi, leg dich hin, chill ein bisschen, du brauchst nicht kochen, wir putzen für dich. Und umgarnen ihn und nennen ihn den jungen Löwen und gießen immer da Öl ins Feuer, wenn sie sagen, ja, die Lehrerin, die war so gemein zu dir und überhaupt die im Westen, die wollen dich nicht. Und haben halt da ständig ihre Vorbereitungsarbeiten gemacht, da war noch gar nicht die Rede von Syrien oder irgendwas. Und die waren halt 30 und er war 14. Mhm. Und er hat das gern gehört. So wie jeder Mensch wollte einfach, und gerade junge Burschen vielleicht noch viel mehr, eine meaningful story. Also er wollte irgendwie gesehen werden in dem, was er kann, wer er ist. Und die haben ihm das geboten.
Also ich habe mir ganz oft gedacht, wie ich das Buch gelesen habe, dass übrigens, wie bei allem, was du schreibst, wirklich exzellent geschrieben ist. Also man kommt auch wirklich so schön rein in diese Geschichte, weil es ist eine schwere Geschichte, finde ich. Also das sind schon hin und wieder so sagen, puh, aber es ist trotzdem etwas, wo du schaffst, nicht in eine Art Sensationsheischerei zu kommen, was immer wenig die Gefahr ist, kommt mir vor. Und da sind ja sämtliche Ingredienzen vorhanden für so eine, wie soll ich sagen, zuerst einmal Heldengeschichte, die sich da abzeichnet, Heldenreise. Und zum Schluss kommt er da wieder empor als jemand, der den Ausstieg aus dieser Szene schafft. Aber du gehst viel stärker in die Facetten hinein und zeigst, wie differenziert man das betrachten muss, finde ich. Und ich habe mich sehr stark daran erinnert gefühlt, ich kenne die Thematik Radikalisierung vor allem aus der Theorie, aus der Wissenschaft, aus Studien. Und für mich war der Ahmad ein Textbook-Example, würde man sagen. Also genau das, was sämtliche Studien sagen. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr gute Analysen vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie hier in Wien, die Veronika Hofinger zum Beispiel, eine liebe Kollegin, die auch schon im Podcast war, die auch davon berichtet hat, die hat Studien zur Radikalisierung in der Haft verfasst, wo sie eben mit radikalisierten Jugendlichen, die sich in der Haft radikalisiert haben oder noch mehr radikalisiert haben, gesprochen hat. Und genau das, was du hier beschreibst, findet da statt? Also wirklich solchen einzelnen Schritten kann man das nachzeichnen. Ganz stark auch angetrieben von diesem Gefühl, zur Mehrheitsgesellschaft, zur Aufnahmegesellschaft gehöre ich eh nie ganz dazu. Und dann plötzlich diese Zugehörigkeit ganz stark gespiegelt zu bekommen von dieser radikalisierten Gruppe. Ob das jetzt in Moscheen ist, ob das in Parks irgendwelche Jugendbanden sind, ob das in der Haft einfach die entsprechende Gruppierung ist, die einen auffängt, aufnimmt. Dieses Gesehenwerden auch ganz, ganz stark. Und das ist, fand ich für mich ganz massiv einfach in dieser konkreten Einzelbiografie von Ahmed eigentlich abgebildet, wirklich jeder einzelne Schritt in dieser Radikalisierungspyramide. Und das Beispiel aus der Schule wiederum ist so eingängig, weil das leider eines ist, das halt nicht nur unter Anführungszeichen Flüchtlingskinder machen, Menschen, die vielleicht dann später Gefahr laufen, radikalisiert zu werden, sondern das kommt uns immer und immer wieder in so vielen Varianten von fast allen Menschen mit Einwanderungsbiografie unter. Also die spiegeln das immer wieder. Ich hatte zum Beispiel auch schon Toxische Pommes hier im Podcast, die auch ein Buch veröffentlicht hat, ein schönes Ausländerkind hat sie es genannt, und die hat fast eine sehr, sehr ähnliche Situation auch in der Schule geschildert, war auch eine exzellente Schülerin, also ist ja jetzt Juristin auch und sehr erfolgreich im Beruf, ja, hat wahnsinnig schnell akzentfreies Deutsch gelernt und so weiter. Und da war aber auch immer so ein bisschen die Frage, naja, dass die so gut im Deutsch ist, kann das denn sein, dass die lauter Einser schreibt? Oder naja, sie hat gute Noten, aber besser nicht ins Gymnasium, weil sie ist ja Ausländerin. Also das wiederholt sich immer und immer wieder und ist einfach so wie eine hängende gebliebene Schallplatte, kommt mir vor. Also leider, obwohl es ein sehr anschauliches Beispiel ist, bei weitem kein Einzelschicksal, muss man sagen. Eigentlich symptomatisch für viele Versäumnisse der Integrationspolitik, Versäumnisse der Bildungspolitik, Versäumnisse der Jugendarbeit, könnte man sagen. Auch Justizhaftanstalten, die mehr könnten, als sie schaffen, aus Ressourcenmangel oder warum auch immer. Also mir kam vor, ihr legt in diesem Buch auch viele strukturelle Lücken und Probleme offen.
Ja, ich frage mich manchmal, ich bin keine Sozialphilosophin, aber ich frage mich manchmal, ob das nicht sogar eine tiefere Dimension hat, weil es gibt so eine wirklich weit verbreitete, fast sadistische Lust, Menschen scheitern zu sehen. Und ich bin entsetzt, was auch der Ahmed, der jetzt in Schulen viele Workshops macht, immer wieder zu hören kriegt von Kindern, wie herablassend und verächtlich machend manchmal Lehrer agieren, Lehrerinnen. Ich kann mir da eigentlich gar nicht so einen Reim drauf machen, weil man müsste sich ja eigentlich freuen, wenn Kinder gut sind und erst recht, wenn sie nicht so gute Startbedingungen hatten. Also ich kann mir jetzt nicht ausmalen, warum man dann Lehrerin wird, wenn einen das nicht freut. Aber da gibt's, glaube ich, nicht nur jetzt strukturelle Probleme, sondern irgendwas ist da im Mindset kaputt.
Und das ist, glaube ich, schon ein Mindset, was wahrscheinlich nicht nur bei den Lehrerinnen abgebildet ist, sondern so ein bisschen kommt mir vor in diesem Einwanderungsland Österreich, das ja eigentlich keines sein will. Also man sagt immer so Einwanderungsland wider Willen oder in Selbstverleugnung auch. Als hätte man das schon, ne, wir nennen das ja das Integrationsparadox, auf der einen Seite wird Integration gefordert, aber zu erfolgreich in der Integration und dann auch im sozialen Aufstieg, der ja einhergeht mit erfolgreicher Integration, sollen diese Ausländer auch wieder nicht sein. Also es gibt da immer wieder so Umfragen, wo man fragt, hätten Sie ein Problem damit, wenn Ihr Vorgesetzter muslimisch wäre oder ich weiß es nicht, aus einem anderen Land kommt, und sehr, sehr viele Leute in Österreich und in Deutschland sagen, ja, da hätte ich schon ein Problem, aber gleichzeitig unterschreibt man das Motto Integration durch Leistung. Und das geht sich halt zu Ende gedacht nicht beides aus. Das ist ein bisschen was schizophrene Haltung, kommt mir vor. Weil irgendwie erwartet man sich schon, die Ausländer, die Fremden, die Flüchtlinge, wie auch immer, die sollen eigentlich schon ein bisschen auch in dieser Sozialhierarchie unter mir stehen, weil ich habe ja mehr Anspruch eigentlich auf sozialen Aufstieg, vielleicht auch auf Sichtbarkeit in diesem Land, auf Ressourcen sowieso. Dahinter steht natürlich die Idee, es gibt nie genug für alle, es ist ein Nullsummenspiel. Also wenn die dazu gewinnen an Sichtbarkeit, an politischen Rechten, Staatsbürgerschaft und so, verliere ich. Das ist ja auch seltsam, stimmt ja nicht, mir wird ja meine Staatsbürgerschaft nicht weggenommen, nur weil sie ein Flüchtling nach vielen Jahren in dem Land erhält. Aber die Denke kommt mir vor, die ist ganz stark in diese Richtung.
Ja, das wird ja auch geschürt, also das ist ja auch der politische Verknappungsdiskurs da wirksam. Ich glaube, dass natürlich Einwanderer auch quasi den Finger auf Wunden legen, die schon vorher da sind. Also im Bildungssystem ist einfach die Durchlässigkeit an manchen Stellen nicht sehr gut. Und das betrifft jetzt nicht nur Migrationskinder, aber die dann halt speziell. Oder sie verschärfen das noch, oder die Flüchtlingseinwanderung jetzt auch 2015. Also es ist...
Und dann wird aber so getan, als wäre das ein Problem, das rein einer bestimmten Herkunft oder einer bestimmten Religion zuzuordnen ist. Ja? Also man ethnisiert die Probleme irgendwie. Es ist nicht das Schulsystem, das generell vielleicht Mängel aufweist, sondern es sind die Flüchtlingskinder, die jetzt in die Schule kommen. Die machen das Problem. Ja, und dann verschiebt man eigentlich ja den Fokus ganz stark. Und ich finde, man verhindert damit aber auch eigentlich, dass nachhaltige Lösungen gefunden werden. Weil die einfache Lösung klingt jetzt so, na, dann lassen wir jetzt keine Flüchtlinge mehr rein. Nur das, was an Mangel, an strukturellen Mangel im Bildungswesen vorhanden ist, wird dadurch nicht bereinigt und kommt in letzter Konsequenz, glaube ich, auch oder trägt auch zu einem schlechteren Bildungserfolg von anderen Schülerinnen und Schülern bei. Und das tun wir aber oft so auseinanderdividieren. Ja, es hätte das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Und als könnte man auch diese Gruppen irgendwie so fein säuberlich trennen, wo ja auch Ahmeds Geschichte, finde ich, sehr deutlich zeigt, die Zugehörigkeit, nicht nur, dass er sie nicht von den autochthonen österreichischen Kindern nicht gespiegelt bekommt, sondern auch die Gastarbeiterkinder, wie du sie nennst, diejenigen, die in der zweiten, dritten Generation hier sind, die ja auch schon zugehörig sind, vielleicht ein bisschen weniger zugehörig als die einheimischen österreichischen Kinder, aber auch die lassen ihn nicht hinein. Also wir haben da so unterschiedliche Stufen genau. Was es auch ganz, ganz schwierig macht. Ich habe das immer wieder auch im Zuge des Flüchtlingsherbst 2015 erlebt, wo Menschen, die zum Beispiel zur Zeit des Jugoslawienkriegs nach Österreich gekommen sind, gesagt haben, na, bei uns hat niemand am Bahnhof geklatscht, warum sollte ich jetzt für die das machen? Bei uns hat es kein Integrationsjahr gegeben, bei uns hat es keine Gratis-Deutschkurse gegeben. Ja? Mhm, genau. Und jetzt ganz stark, und ich glaube, die haben zu einem Punkt, aber auch da bin ich dazu geneigt zu sagen, Gott sei Dank ist es für die anders. Natürlich mit Blick auf ukrainische Vertriebene. Ja, da glaube ich auch, dass ein Element des Rassismus dabei ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass die Ukrainer nicht diese ewig langen Asylverfahren durchlaufen müssen. Und gleichzeitig, verständlicherweise, aber auch hier, die Abgrenzung seitens anderer Flüchtlinge kommt, die sagen, warum haben es die jetzt so gut? Also man sieht schon diese Trennlinien, die Einzug halten. Und unterschiedliche Formen der Nationalismen, die dann auch damit einhergehen.
Ja, also die Ungleichheit wird quasi immer wieder reproduziert, aber auch unter den Ukrainerinnen gibt es ja sehr viel Ungleichheit. Es gibt tatsächlich die sprichwörtlichen Ukrainerinnen, die sich die Penthouse-Wohnung leisten und dann den SUV haben, der mit laufendem Motor dann in der Früh auf sie wartet. Und dann gibt es Ukrainerinnen, die von 50 Euro Pension im Monat leben müssen. Und diese Ungleichheit ist jetzt auch mit den Ukrainerinnen hier. Und die Ungleichheit derer, die früher gekommen sind und die später kommen und die aus industrialisierten Herkunftsländern sind oder aus noch nicht industrialisierten. Und das, mit all dem muss man umgehen. Und wenn es faire Regeln gibt, dann, die transparent sind, die nachvollziehbar sind, dann ist das natürlich leichter zu handeln, wie wenn man ohne dies schon offensichtlich auch im Lehrkörper Menschen hat, die relativ offen ihren Rassismus da auch aussprechen und ausleben. Also das hat mich schon gewundert, wie offen das eigentlich da liegt.
Ich würde gerne noch einmal zu dieser dann, wie soll ich sagen, positiven Wendung zurückkommen, die der Ahmed ja genommen hat, die sein Leben genommen hat. Und in seinem Fall ist es ja wirklich eine unglaubliche Geschichte, so ein bisschen wie Hollywood, weil er jetzt wirklich berühmt geworden ist. Also jetzt im speziellen Bereich berühmt, auf TikTok vor allem bei ganz jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen. Aber gerade dieses Format Kop und Che, das verfängt irgendwie. Also da gibt's irgendwas, was gerade Jugendliche, junge Erwachsene mit Migrationsgeschichte ganz stark anspricht. Was glaubst du, ist das? Warum war das so erfolgreich und warum hat das so gut funktioniert? Also ich denke mir manchmal, es hätte ja auch können passieren, dass das irgendwie als fast paternalistisch wahrgenommen wird, weil immerhin erklärt da ein Polizist was und noch ein eher uncooler Polizist, wenn ich das so... Also er ist sehr lustig, der Uwe und so weiter, aber es ist ein älterer österreichischer Mann, der jetzt nicht unbedingt in allen Jugendcodes so geschult ist. Aber das, aus irgendeinem Grund funktioniert das unglaublich gut. Wie erklärst du dir diesen Erfolg?
Ja, lustig ist, dass es nicht, obwohl er ein älterer, uncooler Österreicher ist, sondern weil. Ja. Das wäre meine These. Mhm. Und ich glaube, also erstens einmal sehen jetzt die Jugendlichen ein älterer Mann mit weißen Haaren, ein gebürtiger Steirer mit einem Schmäh, freundlich, aber trotzdem immer in seiner Rolle als Polizist, der sich nicht anbiedert, der sich nicht verstellt, spricht mit einem Tschetschenen, der sich auch nicht verstellt und der einfach ein Tschetschene ist. Die ihn kennen und den Ahmad kennen auch viele, die sagen, du bist auf TikTok genauso, wie ich dich von treffe, also wie ich dich aus dem Park kenne. Und ich glaube, das wird auch für einen Uwe gelten. Und ich denke, das trifft eine unglaubliche Sehnsucht nach einer respektvollen Kommunikation. Das führen die beiden vor. Und sie waren ja nicht befreundet. Jetzt sind sie auch befreundet. Das hat sich entwickelt im Laufe der Arbeit. Aber das ist gar nicht der Punkt. Freundschaft ist gar nicht erforderlich, sondern man muss nicht einmal der gleichen Meinung sein. Man kann miteinander freundlich reden, obwohl man inhaltlich ganz weit auseinander ist. Und das ist etwas, das die Jugendlichen gar nicht kennen. Diese Art, miteinander zu sprechen. Und ich glaube, das trifft eine sehr große Sehnsucht nach einem älteren Bruder, nach einer quasi Männlichkeit, die Konflikte nicht mit Fäusten, sondern mit Argumenten austrägt und einem Papa, dem man was fragen kann. Lustigerweise schreiben dann manche Jugendliche auch unter die Videos Papa mit so Herzerl. Also so, ich glaube, das ist der Papa, den man gerne hätte. Mhm. Und auch viele Mädchen, es ist ja meistens sehr... Fragen, die Burschen interessieren. Darf man einen Baseballschläger im Auto haben oder darf man als Albaner Serben schlagen oder mit wie viel Cannabis wird's kritisch? Und aber das schauen sich auch Mädchen gern an, weil die auch eine Sehnsucht haben offensichtlich nach einer anderen Art von Männlichkeit, die nicht nur so idealisierte Stärke und Machismo vorlebt. Und ich glaube auch der Schmäh, den die beiden miteinander haben. Also der ist ganz wichtig. Jugendliche haben es halt auch gern lustig. Und die zwei haben so eine lustige Art, miteinander umzugehen und einander auch auf die Schaufel zu nehmen, ohne dass der Uwe jemals vergisst, dass er Polizist ist. Und ich glaube, dass ein cooler Polizist mit tätowierten Unterarmen und Spiegelsonnenbrille diesen Zauber nicht hätte.
Ich habe auch ganz stark den Eindruck gewonnen, er bietet sich halt überhaupt nicht an.
Null.
Also es ist nicht so dieses, ich bin jetzt einer von euch und schaut's wie cool, im Gegenteil, er ist so, wie er ist. Und ich glaube, diese, man würde wahrscheinlich sagen, authentische Art, nicht, das ist leider ein überstrapazierter Begriff, aber bei ihm passt's irgendwie, er ist so, wie er ist. Und genau deshalb wird er aber auch angenommen. Ja? Und aber beide sind so, wie sie
beide,
sind.
Beide,
keiner muss sich da verstellen und tut's auch nicht.
Ja? Genau, und ich glaube, was auch ganz wichtig war, man hätte ja auch ein Unterhaltungsformat machen können. Und die Fragen, die die Jugendlichen stellen, sind schon sehr hart und auch manchmal sehr kritisch und manchmal auch wirklich am Punkt. Also manchmal denkt man sich als Erwachsener, was Jugendliche so interessiert, okay. Aber manchmal denkt man sich, es ist auch berechtigte Kritik in den Fragen an dem Vorgehen der Polizei drin. Und dass der Uwe sich dem stellt, sich das antut und sich da auch vor dieser Kritik nicht wegduckt, das ringt Jugendlichen sicher auch Respekt ab.
Wie sieht das die Polizei? War das eine Herausforderung, dass der Uwe das machen durfte, offiziell als Polizist in Uniform? Und wie betrachten die das Buch und so weiter? Hast du da einen Eindruck gewonnen?
Ja, das war eine Riesenherausforderung. Also das erste Video, das eigentlich noch recht inhaltsleer war und nur so einmal ein Kennenlernen-Video war, das sollte dann gleich wieder gelöscht werden, dann hat's bis zum ersten inhaltlichen Video 5 Monate gedauert, bis die Polizei das genehmigt hat. Ich sage das jetzt so, als wäre die Polizei da besonders unflexibel. Ich habe sogar Verständnis dafür. Die Polizei repräsentiert halt die staatliche Macht, das staatliche Gewaltmonopol und die TikTok-Videos finden auf dem privaten Kanal eines jungen Tschetschenen statt, der noch dazu eine schwierige Vergangenheit hat. Also aus Sicht der Polizei war das sicher nicht einfach, da grünes Licht zu geben. Aber, und das ringt mir auch Respekt dann letztlich ab, vor der Institution Polizei, sie haben schon gesehen, dass das eine einmalige Chance ist, mit Jugendlichen einen Kontakt aufzubauen, der völlig unmöglich ist. Also das, da geht es ja um Jugendliche aus subkulturellen, delinquenten Milieus, die mit der Polizei überhaupt keine Art zu kommunizieren haben, außer eine Konfliktreiche. Also die haben ja nur schlechte Erfahrungen, umgekehrt die Beamten mit diesen Jugendlichen. Ich glaube, ohne das jetzt konkret zu wissen, dass sich da viele Polizisten auch denken, das erleichtert unsere Arbeit. Und im 20. Bezirk gibt es auch schon erste Rückmeldungen, weil je mehr die Jugendlichen wissen, was ihre Rechte sind, desto weniger müssen sie jetzt da die Halbstarken markieren. Da können, also sie können sich darauf verlassen, dass sie jetzt auch mehr wissen, was okay ist und was nicht und ob ein Polizist sofort das Handy abnehmen darf und entsperren darf und so weiter. Und das war auch quasi der tiefere pädagogische Zweck dieses Formats, dass dieser Umgang sich entspannt, und das schätzt die Polizei sehr. Also es gibt sicher welche, die das jetzt vielleicht nicht so cool finden und sich denken, wie kann man mit einem Tschetschenen zusammenarbeiten. Es gibt auch in der Polizei Menschen, die eben nicht bereit sind, ihre Vorurteile fallen zu lassen. Aber ich denke, das hat schon eine Wirkung auch im Apparat.
Und es ist eigentlich, muss man sagen, wenn man so von außen betrachtet, fast wie eine Art Vorzeigeprojekt, nicht? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwann, vielleicht tut es das schon, international wahrgenommen wird, weil eigentlich erfüllt das alle Parameter, wo man sagt, das braucht es, ja. Also man spricht nicht über die Leute, man spricht mit ihnen, man bietet Identifikationsfiguren an, man bietet die Möglichkeit an, selber in Kontakt zu treten. Also das partizipative Element ist ja auch ganz groß. Gab ja dann auch immer Veranstaltungen vor Ort in Einkaufszentren oder so, wo man die treffen kann, wo man ins Gespräch kommen kann, wo man dann selber wahrscheinlich auf dem eigenen Social-Media-Kanal was posten kann mit ihnen. Also es ist eigentlich vieles gelungen. Würdest du sagen, vielleicht so als abschließende Frage, dass diese Geschichte, jetzt konkret die Geschichte von Ahmed, aber dann schon natürlich auch in der Kombination mit Uwe, dass das eine klassische Mutmacher-Geschichte ist? Also ich habe am Anfang gesagt, das ist ja wie Hollywood, ne? Also die Heldenreise, da wird der Held herausgefordert, fällt in eine tiefe Krise, fast schließt er sich dem Yes an, schafft dann, kurz bevor er in den Bus nach Syrien steigt, den Absprung, und dann aber nicht nur, dass er es schafft, sich aus den Fängen dieser Radikalisierer zu befreien, nein, er wird dann auch noch zum Star. Würdest du das so sehen im Großen und Ganzen, oder sagst du, es ist vielleicht eine etwas komplexere Geschichte, aber dennoch unterm Strich eine, die Mut macht?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ich habe ja mich eine Weile gewundert, wenn der Ahmed bei den Lesungen, die wir jetzt zu dem Buch machen, eine Lieblingsstelle aus dem Buch vorlesen sollte. Das machen wir dann öfter so. Dann liest er die Stelle, die du vorhin kurz erwähnt hattest, nämlich sein Ankommen in Niederösterreich vor. Und das hat sehr gut funktioniert. Er war damals 4. Weil es einen Quartiersbetreiber gab, einen älteren Mann namens Otto mit einem Kugelbauch, der ihn an die Kochfiguren erinnert hat, die da immer
vor gleich Kassen jemanden vor Augen, finde ich, ein typisch Österreicher. Ich meine es im positiven Sinne.
Und der war für viele der damals tschetschenischen Kinder, es war so ein tschetschenisches Flüchtlingsquartier, also wo viele tschetschenische Familien mit vielen Kindern waren. Und der war so ein Kindheitsidol für ihn und für die anderen, weil er mit den Kindern Deutsch gelernt hat und ihnen, wenn sie es gut gemacht haben, Spielzeug geschenkt hat. Und für den Ahmed war der Otto so eine Blaupause für den Österreicher unter Anführungszeichen. Und er hat lang gedacht, alle sind so wie der, und hat erst in der Pubertät oder dann viele Jahre später sich gedacht, die meisten sind so wie die, nicht wie Otto, und der Otto war der Glücksfall. Und also ich habe lang darüber nachgedacht, warum hat er diese Geschichte ausgewählt? Das Buch ist voller sehr krasser Episoden, und er könnte viele auswählen, aber er hat diese ausgewählt. Und ich denke, man, da steckt jetzt dieses Mutmachen drinnen. Wir haben ja oft die Tendenz, in der Ohnmacht quasi demobilisiert zu werden und uns zu denken, was sollen wir gegen den Hunger in Afrika machen oder gegen die Kriege? Aber wenn man dann versteht, dass ein einzelner Mensch im Leben eines Menschen wie dem Ahmad und vielen anderen Menschen so einen Unterschied machen kann, dass er noch 15 Jahre später das als die Lieblingsstelle, und es gibt viele, herausgreift, dann heißt das ja, be a Otto. Also das kann jeder machen. Und das ist auch das Mutmachende. Man muss nicht immer die großen Dinge machen. Man kann für jemanden, der Hilfe braucht, beim Deutschlernen, beim Ankommen, beim sich zurechtfinden, etwas bewirken, etwas leichter machen. Und ich denke, das ist das Mutmachende. Und dann natürlich auch das Selbst, so schreckliche Dinge, wie dass ein so junger Mensch bereit gewesen wäre, sein Leben auf einem Schlachtfeld zu opfern, dass selbst das eine Vorgeschichte hat, die das nachvollziehbar macht, obwohl man das Faktum alleine nicht verstehen kann. Und das ist auch eine Chance, weil das heißt auch, dass man sich im Vorfeld schon fragen kann, welchen Anteil man hat als Lehrerin, als Polizei, als Institutionen, als die Menschen, die an öffentlichen Debatten teilnehmen. Also es macht Menschen sicher nicht besser, wenn man sie immer nur entwertet.
Also man kann eigentlich einen Unterschied machen,
genau,
im Kleinen.
Genau.
Vor allem, wenn man so ist wie Otto.
Ich finde das sehr schön, als etwas, was wir alle so ein bisschen als schon noch Moral von der Geschichte, es ist okay, wenn es hin und wieder auch so eine Ableitung gibt, etwas, was unterm Strich stehen bleibt. Und da finde ich, seid mehr wie Otto, finde ich sehr schön. Ja, weil wie gesagt, ich habe sofort das Bild eines im positiven Sinne klassischen Österreichers von mir. Und dieser klassische Österreicher, der ist aber auch sehr menschlich. Und das fand ich sehr, sehr schön. Liebe Edith, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Danke
und
dir,
dass du so offen über dieses, finde ich, außergewöhnliche Buch gesprochen hast. Es ist, sei hiermit noch einmal allen Zuhörenden und Zuschauenden ans Herz gelegt. Es ist im Mandelbaum Verlag erschienen und ich glaube, ihr werdet noch einige Lesungen haben, nicht nur in Wien, sondern auch im gesamten Bundesgebiet. Also da gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur dich zu treffen, sondern auch die beiden Protagonisten vom Buch.
Genau.
Vielen, vielen Dank,
danke
liebe
dir,
Edith. Vielen Dank. Und bei euch bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und reinschaut bei Aufnahmebereit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcast-Werkstatt.
Podcast-Werkstatt.